Hallo Freunde, wer von euch war in den Ferien schon mal am Meer? Wer von euch ist schon einmal mit Taucherflossen geschwommen oder mit einer Taucherbrille? Dann wisst ihr, dass es unter Wasser ganz interessant sein kann. Viele Pflanzen, Tiere und anderes ist dort zu beobachten. Und die großen Wellen am Meer, die sind doch beeindruckend, nicht wahr? Wollt ihr wissen, woher sie kommen? Ja, also, darüber werde ich euch heute was erzählen. Wie der Ozean entstanden ist, warum es Ebbe und Flut gibt und was das überhaupt ist. Und welche Lebewesen im Meer existieren. Zum Beispiel gibt es da einen Anglerfisch, der eine Laterne auf dem Kopf hat. Man weiß heute, dass es über 4000 verschiedene Tiere im Meer gibt. Wie diese Meeresbewohner leben und wovon sie sich ernähren, das erforschen Wissenschaftler auf Expeditionsschiffen. Das Meer wird heute von über 1000 Forschungsschiffen befahren. Sie sind mit komplizierten technischen Instrumenten ausgerüstet. Damit können sie alles beobachten und an die Forschungsstationen weiterleiten. Diese Meeresbiologen sind in Tauchbooten und sogar Tauchrobotern mit Greifarmen unterwegs. Ihr könnt euch vorstellen, dass es sehr interessant sein muss, damit den Meeresgrund zu erforschen. Aber zunächst wollen wir uns einmal anschauen, wie die Ozeane überhaupt entstanden sind. Vor vielen, vielen Jahren war das. Genauer gesagt, vor 4,5 Milliarden Jahren. Aber das ist so lange, das kann man sich gar nicht richtig vorstellen. Damals hat sich aus einer Gas- und Staubwolke allmählich eine feste Kugel gebildet. Ja, und das wurde unsere Erde. Unser Planet war gewissermaßen geboren. Als Feuerkugel. Zum Teil flüssig und glühend heiß. Dann hat es wieder Millionen Jahre gedauert und der Feuerball, unser Planet, erkaltete allmählich. Auf der Oberfläche bildete sich eine Kruste. Sie war noch dünn. Und wenn dann eine Sternschnuppe oder gar ein Meteorit dort einschlug, blieb ein Loch zurück, ein Krater. Was meint ihr, was dann mit dem heißen Ball passierte? Genau, aus diesem Krater schoss eine glühende Flüssigkeit nach oben. Ein Vulkan war ausgebrochen. Heiße Lava, eine glühende Masse, stieß zusammen mit blubbernden Gasen aus dem Erdinneren herauf. So ging das wieder, tausende von Jahren. Die aufbrechenden Löcher erkalteten mit der Zeit. Die Erdkruste wurde dicker und fester. Und so entstanden die Gebirge und die Tiefseebecken der Meere. Die waren ja zunächst noch leer. Sie sollten sich aber mit den Jahren mit viel Wasser füllen. Wie das wohl ging? Ja, immer wieder schoss also die heiße Lava aus dem Erdinneren nach oben und mit ihr die Gase, also die heiße Luft. Darin war Wasserdampf, der nach oben stieg. Und das waren dann die Regenwolken. Der Regen zischte zunächst noch auf die heiße Erdoberfläche, die dadurch aber immer mehr erkaltete. Und ganz allmählich sammelte sich dieses Wasser in den tiefen Löchern. Wir müssen hier in Millionen von Jahren denken. Es dauerte also viele, viele Jahre, bis daraus dann das Meer wurde. Aber man kann sagen, der Regen hat das Meer gemacht. In diesem Wasser der Urmeere hätte man aber niemals baden gehen können. Nein, es war viel zu heiß. Es brodelte sogar. Ja, und dazu roch es noch ganz fürchterlich. Es stank geradezu. Warum? Weil viele chemische Reaktionen im Meer stattfanden. Da wärt ihr sicher nicht hineingehüpft. Ja, und nun gehen wir noch einmal ein paar Millionchen Jahre weiter. Nein, sogar eine Milliarde Jahre. Erst dann nämlich entwickelten sich die ersten Lebewesen im Meer. Zu dieser Zeit bedeckten die Ozeane fast die ganze Erde. Das war vor unvorstellbar langer Zeit, also vor 3,5 Milliarden Jahren. Die Vulkane waren zum Teil im Wasser. Die Spitzen dieser Vulkanberge ragten heraus. Die Kontinente der Erde gab es in ihrer heutigen Form noch gar nicht. Sie hingen alle zusammen, als eine Fläche, eine Landmasse. Diesen Superkontinent nannten die Forscher dann Pangäa. Dieser Pangäa, dieser Riesenkontinent, brach dann irgendwann auseinander in mehrere Teile, also in mehrere Kontinente. Und sie verschoben sich immer wieder, veränderten sich, und das dauerte. Genau seit 45 Millionen Jahren haben sie dann endlich die Form angenommen, die sie auch heute noch haben. Und dann, zwischen den Kontinenten, entstanden auch die Weltmeere. Na, weißt du, wie viel Meere es überhaupt gibt? Es gibt 5 Ozeane. Und wenn man 2 teilt, also den Pazifik und den Atlantik, dann sind es sogar 7 Ozeane. Sie heißen Pazifischer Ozean, also der Pazifik, der Atlantische Ozean, also der Atlantik, der Indische Ozean sowie der Arktische und der Antarktische Ozean. Und diese Ozeane wollen wir uns jetzt einmal genauer anschauen. Der allergrößte ist der Pazifik, auch Stiller Ozean genannt. Er ist so groß, dass er ein Drittel der gesamten Erdoberfläche bedeckt. Aber der Pazifik wird allmählich kleiner, er schrumpft. Warum? Weil sich die Erdplatten verschieben. Dadurch verkleinert sich der Pazifik, der Atlantik aber wächst. Und jetzt würde es mich interessieren, ob du schon mal auf einer Insel warst. Dazu gibt's nämlich auch Interessantes zu erzählen. Erinnerst du dich, dass die Vulkane unter dem Meeresspiegel liegen und nur die Spitzen herausragen? Ja, so ist das auch im Pazifik. Dort sind am Meeresgrund Vulkane zu finden. Und du staunst sicher, wenn du hörst, dass diese Spitzen der Vulkane die Inseln sind. Ja, so sind sie entstanden. Eine der Inseln im Pazifik kennst du vom Namen her sicher. Es ist Hawaii. Hawaii war ursprünglich ein Vulkan, aber nicht nur Hawaii, sondern auch die vielen, vielen Inselchen, die drum herum liegen. Insgesamt 137. Die meisten dieser Inseln sind unbewohnt. Sie waren allemal Vulkane. Der zweitgrößte Ozean der Welt ist der Atlantik. Er ist auch der Ozean, auf dem die meisten Schiffe fahren. Vor allem die vollbeladenen Handelsschiffe, die dann die großen Häfen anfahren. Casablanca zum Beispiel, der größte Hafen Nordafrikas, oder New York. Auf dem Atlantik wird auch lebhaft Fischfang betrieben. Und die Fischerei ist die Haupteinnahmequelle für die Menschen dort. Im Atlantik gibt's deshalb so viele Fische, weil es auch so viel Plankton gibt. Das sind frei im Wasser treibende und schwebende Organismen. Und die sind die Nahrung der Fische. Unter diesen 5 Weltmeeren ist auch der Indische Ozean. Er ist der 3. der Welt. Und er ist recht warm und bietet vielen Pflanzen und Tieren Raum zum Leben. So gibt es dort im Indischen Ozean viele schöne kleine Inseln. Vielleicht habt ihr schon mal von dieser gehört. Sie heißt Mauritius. Und es gibt die Malediven. Das sind eigentlich 19 Inselgruppen. Eine ganze Kette von Inseln also im Indischen Ozean. Diese Inseln sind so schön, dass viele Leute dorthin fahren, um Urlaub zu machen. Zu einem anderen Ozean, da fahren schon weniger Urlauber. Das ist der Arktische Ozean. Der liegt über und am Nordpol. Der Arktische Ozean wird auch Nordpolarmeer genannt. Und wie ihr euch denken könnt, von wegen Nordpol und so, gibt es dort jede Menge Eis in diesem Meer. Und das taut nie ganz auf. Immer und immer besteht das sogenannte Packeis. Nur im Frühling und im Sommer, da schmilzt ein wenig davon ab. Ihr habt sicher von der Klimaerwärmung gehört. Eine Veränderung, die sich ergibt durch steigende Temperaturen auf der Erde. Nun, dieser Klimawandel könnte einmal dazu führen, dass das Packeis schmilzt. Dadurch würde der Meeresspiegel steigen. Und was passiert dann? Ja, dann würde möglicherweise viel Land überspült. Im Nordpolarmeer oder im Arktischen Ozean, da gibt es ein Tier, das in den Tierparks oder im Zoo seit einiger Zeit auch gezüchtet wird. Der Eisbär. Hier in der Wildnis ist der Eisbär ein Jäger, ein gefährlicher. Noch dazu ist er riesig groß und sehr schwer. Genau 450 Kilo schwer. Auch im anderen Teil der Erde, am Südpol, gibt es einen Ozean, der zum großen Teil von diesem Packeis bedeckt ist. Es ist der Antarktische Ozean oder das Südpolarmeer. Das ist sogar doppelt so groß wie das Nordpolarmeer. Und jetzt interessiert dich sicher, ob dort auch Tiere leben. Jawohl, die Pinguine, aber auch Robben, Wale, Fische und Vögel. Menschen? Nein, die leben in diesem ewigen Eis nicht. Nur ein paar Forscher vielleicht, die das Leben in der Antarktis untersuchen. Und stell dir vor, der größte Gletscher der Welt liegt sogar in der Antarktis. Also nicht in den Alpen, wie man meinen könnte. Nein, in der Antarktis, dort liegt der Lambert-Gletscher. Er bewegt sich, also er fließt fast 1000 Meter pro Jahr in Richtung Meer. Riesige Ausmaße hat er, 400 Kilometer lang und 50 Kilometer breit. Wahnsinn, ein schwimmender Berg aus Eis. Stell dir das vor! Nun habe ich dir also vom Arktischen und Antarktischen Ozean erzählt. Dort wirst du vielleicht einmal hinfahren, wenn du erwachsen bist, als Forscher vielleicht. Aber bis dahin dauert's noch ein bisschen, nicht wahr? Jetzt wollen wir uns nochmal das Meerwasser anschauen. Dort, wo du vielleicht schon mal in den Ferien warst. Wo du vielleicht schon mal gebadet hast, ja? So richtig geschwommen und dabei vielleicht Wasser geschluckt hast? Salzig, nicht wahr? Das stimmt. Aber warum schmeckt das Meer salzig? Nein, das hat niemand dort hineingetan. Vor vielen Millionen, ja Milliarden Jahren sind ja die Meere entstanden. Damals ist das Regenwasser denn daraus hat sich ja das Meer gebildet. Also, damals ist das Regenwasser über Steine geflossen. Ja, und in den Steinen waren Salze und Mineralien. Die wurden aus den Steinen herausgewaschen vom Regen. Wenn das Regenwasser bei Wärme verdunstet und als Wolken aufsteigt, dann bleibt das Salz im Meer zurück. Aber das Meerwasser ist nicht überall gleich salzig. Das kommt darauf an, wo sich das Meer befindet. Dort, wo es heiß ist, verdunstet viel Wasser, nämlich in der Nähe der Wüste. Dort ist es dann salziger. Das Tote Meer hat zum Beispiel ganz salzhaltiges Wasser. So viel, dass du darin liegen kannst. Du gehst nicht unter, nein, obwohl du gar keine Schwimmbewegungen machst. Das ist lustig, hm? Einfach so da liegen auf dem Wasser. Naja, dementsprechend sind die Meere in kälteren Ländern und Regionen weniger salzhaltig. Das ist zum Beispiel die Ostsee. Dort ist das Wasser längst nicht so salzig wie in südlichen Ländern. Noch etwas ist nicht in allen Meeren gleich: die Temperatur. In tropischen Ländern ist das Wasser wärmer, klar, so richtig fein zum Baden. Aber je tiefer man auf den Meeresboden kommt, desto kälter ist das Wasser. Stell dir vor, in 1000 Meter Tiefe herrschen weniger als 2 Grad. Das wäre dir sicher zu kalt. Extrem kalt ist das Wasser an den Polen der Erde, also am Süd- oder am Nordpol. Dann entsteht das sogenannte Packeis. Zuerst ist es ein Eisbrei, dann wächst dieser Brei zusammen und bildet die Eisschollen. Und Packeis sind dann übereinander geschobene Eisschollen. Auch mit der Farbe des Meeres hat es etwas Besonderes auf sich. Wenn du schon mal am Meer warst bei schönem Wetter, bei blauem Himmel, dann hast du gesehen, wie herrlich blau auch das Meer ist. Bist du denn auch schon mal bei schlechtem Wetter am Meer spazieren gegangen? Dann hat das Meer eine ganz andere Farbe. Es ist so grau wie der Himmel über ihm. Das Meer bezieht also seine Farbe vom Himmel und spiegelt ihn wieder. So kommt es, dass das Meer so blau wie der Himmel aussieht. Es gibt auch Berge unter dem Meer. Das sind erloschene Vulkane, die sogar teilweise aus dem Wasser herausragen. Wir sehen sie dann als Inseln. Diese Berge im Meer sind teilweise sehr hoch, sogar höher als der Mount Everest mit seinen über 8000 Metern. Der Tiefseetaucher, der solche Phänomene beobachtet, muss natürlich eine spezielle Ausrüstung haben. Der Druck des Wassers ist nämlich gewaltig. Wenn man nach unten taucht, erhöht sich der Druck auf den Körper so, als würde man eine Milchpackung auf eine Briefmarke stellen. Kennst du eigentlich den Unterschied zwischen Meer und Ozean? Also, das Meer ist viel kleiner als der Ozean. Ozeane trennen Kontinente voneinander. Das Meer ist umgeben von Inseln und vom Festland. Das Mittelmeer, das wirst du kennen, ist begrenzt durch Europa, Afrika und Asien. Wenn du mal Ferien an der Nordsee gemacht hast, kennst du ein weiteres Phänomen: die Gezeiten. Man nennt sie Ebbe und Flut. Da staunt mancher nicht schlecht, wenn er am ersten Ferientag hinkommt und kein Wasser sieht. Ja, sogar vielleicht ein Schiff, das auf Grund liegt. Aber keine Angst, spätestens nach ein paar Stunden ist alles wieder in Ordnung. Das Meer ist wieder da. Das wird von der Anziehungskraft des Mondes und der Sonne bestimmt. Dadurch entstehen Flutberge. Das Wasser wird also durch die Anziehungskraft des Mondes angehoben und auf der anderen Seite der Erde wirkt die Fliehkraft der Erde und bildet auch einen Flutberg. Zwischen diesen beiden Flutbergen herrscht dann Niedrigwasser. An den Küsten herrscht dann Ebbe. Bei Vollmond können Springfluten entstehen. Da sind nämlich Sonne, Erde und Mond in einer Linie. Alle Kräfte wirken dann also gleichzeitig auf das Wasser ein. Auch Sturmfluten sind häufig, vor allem an der deutschen Nordseeküste. Der starke Wind treibt das Wasser zum Land. Ganze Flächen können überschwemmt werden. Damit das nicht passiert, haben die Menschen an den Küsten Deiche gebaut. Ebbe und Flut wechseln sich ungefähr alle 6 Stunden ab. An der Ostsee ist das kaum zu bemerken, aber an der Nordsee. Kilometerweit zieht sich das Wasser zurück. Hervor kommt eine dunkle Schlammfläche. Die nennt man Wattenmeer. Vielleicht bist du schon mal über so ein Wattenmeer gelaufen. Schön weich, he? Ist der nasse Sand beim Barfußlaufen. Aber nicht ganz ungefährlich, denn die kleinen Muscheln können dich mit ihren scharfen Rändern an den Füßen verletzen. Und ein Wattführer sollte immer dabei sein, denn der weiß, wann die Flut kommt und damit das Wasser. So kommt man sicher wieder an die Küste zurück. Den größten Spaß haben wir aber, wenn wir in die Wellen hüpfen können. Oder auf ihnen reiten, so wie die Surfer. Aber wie entstehen denn eigentlich Wellen? Stell dir mal vor, du pustest in einen Teller mit Suppe. Da entstehen kleine Wellen. Aber die Menge der Suppe bleibt gleich. Und so ist es auch beim Meer. Je stärker der Wind weht, desto höher sind die Wellen. Auch die Menge des Meeres bleibt gleich. Wenn du mal beim Spielen in der Badewanne Wellen machst, dann lernst du auch noch was. Nimm ein kleines Schiff und du wirst sehen, dass es immer an der gleichen Stelle schaukelt. Es wird sich also nicht fortbewegen, trotz der Wellen. So ist es auch im Meer. Es ist also nicht das Wasser, sondern die Welle, die sich ausbreitet. Apropos Wellen, wusstest du, dass es Monsterwellen gibt? Man nennt sie auch Freak Waves. Sie werden riesig hoch, bis zu 40 Meter hoch. Wellen können natürlich unterschiedlich hoch sein. Surfer, die lieben die Wellen. Sie reiten sie am steilsten Teil des Wellenhangs ab. Den oberen Teil nennt man Wellenkamm. Darauf folgt dann das Wellental. Große Wellen, die an Felsklippen brechen, nennt man Brandungswellen. Sie sind toll zum Anschauen, aber gefährlich, weil sie eine große Wucht haben. Die unbändige, manchmal schreckliche Kraft haben wir erlebt, als am 26. Dezember 2004 der Tsunami viele Menschen getötet hat. Im Indischen Ozean vor der Insel Sumatra begann das Seebeben und weitete sich auf 8 asiatische Länder aus. Die Welle drang auch mehrere tausend Kilometer bis nach Ost- und Südafrika vor. Wie entsteht ein Tsunami? Unterirdische Erdbeben, Erdrutsche oder Vulkanausbrüche sind der Auslöser. Die Welle ist so schnell wie ein Flugzeug. Sie legt 800 Kilometer in der Stunde zurück. Nach der Tsunami-Katastrophe suchen nun weltweit Experten nach Möglichkeiten, diese gigantischen Wellen vorherzusagen, um rechtzeitig davor zu warnen. Ja, liebe Freunde, schauen wir uns doch jetzt mal nach den Lebewesen im Meer um. Eine ganz spannende Sache, der Lebensraum Meer mit seinen Pflanzen und Tieren. Was kennt ihr wohl? Den Delfin? Oder den Wal? Den Hai? Ja, den ganz gewiss. Und stellt euch vor, das größte Tier auf der Erde lebt, genau, im Meer. Es ist der Blauwal. Ein erwachsener Blauwal ist etwa 25 Meter lang und ganz schön schwer. Er wiegt so viel wie 25 Elefanten. Der Blauwal kann bis zu 150 Tonnen schwer werden. Unvorstellbar. Er ernährt sich von Plankton. Das sind im Wasser schwebende Lebewesen, wie etwa die Quallen. Der Blauwal frisst dazu jeden Tag noch eine Tonne Fische und Krebse. Das Fantastische ist, dass im Meer nicht nur die größten, sondern auch die kleinsten Tiere leben. Die kleinsten, das sind die Bakterien, die ja auch zur Familie der Tiere gehören. Auch Wasserpflanzen gibt es unzählige. Auf dem Meeresboden leben, oder besser gesagt, sitzen sie dort fest, die Meerespflanzen. Du kennst sie, das ist Tang und Seegras, aber auch Muscheln, Würmer und Schnecken sind auf dem Meeresboden. Diese Lebewesen gehören zu der Familie der Benthos. Das Gegenteil ist die Familie des Nekton. Das sind Fische, Schildkröten, Robben und Wale. Auch Krebse und Tintenfische gehören zur Schwimmwelt. Und natürlich die lustigen Delfine, die mit dem Menschen so gut harmonieren. Wenn auch das Meer reich an Nahrung ist, so müssen die Fische oft lange wandern, bis sie Essbares finden. Sie sind in ganzen Schwärmen unterwegs. Und dann sind sie wie ein gedeckter Tisch für die größeren Raubfische. Der Seelachs zum Beispiel verspeist mit Vorliebe Sardinen. Wenn ihr schon mal im Meer getaucht seid, habt ihr vielleicht Quallen gesehen? Sie lassen sich einfach mit der Strömung im Meer treiben. Doch davon erzähle ich euch später. Nun aber zu den Wanderfischen. Von ihnen gibt es verschiedene Arten. Der Lachs ist so einer. Er lebt im Meer, wandert aber zum Laichen ins Süßwasser, also in Flüsse. Viele Fische finden im Meer Laichplätze, also sichere Plätze für ihre Brut. Die Pflanzen am Meeresboden etwa geben gute Verstecke ab. Manchmal graben sie sich aber auch im Sand ein. Krebse, Muscheln, Seeigel und die schönen Seesterne etwa. So ist es ein einziges Jagdgebiet, das Meer. In den oberen Schichten verfolgen Haie und Delfine die anderen Meeresbewohner. Und über dem Wasser wiederum kreisen die Seevögel, auf deren Speisekarte hauptsächlich die kleinen Fische stehen. Das Meer hat eine große Artenvielfalt. Ganz merkwürdige Lebewesen sind dabei. Weißt du vielleicht, warum manche Meerestiere Stacheln, Stelzen, lange Beine oder Haare haben? Damit sie nicht im weichen Boden versinken. Oder die Seesterne, das Seepferdchen, die Korallen. So interessant. Das Seepferdchen sieht ja eigentlich gar nicht aus wie ein Fisch. Der Kopf ist so ähnlich wie der eines Pferdes. Der Körper sieht aus wie ein Wurm. Mit dem Schwanz hält sich das Seepferdchen an Pflanzen fest oder balanciert damit im Wasser. Ungewöhnlich ist auch die Familienordnung. Das Seepferdmännchen trägt die Jungen aus und nicht das Weibchen. Dieses produziert zwar die Eier, legt sie dann aber dem Männchen in die Brusttasche. Dort bleiben sie so lange, bis die Jungen ausschlüpfen. Wenn die Seepferdmännchen übrigens einem Weibchen gefallen möchten, dann färbt sich ihr Bauch orange bis rot und der Rücken grün-blau. Auch die Fische haben Besonderes zu bieten. Da gibt es einen, der hat Leuchtorgane, um ein schönes Fischweibchen zu beeindrucken oder Beute anzulocken. Der Anglerfisch hat zum Beispiel ein Bändchen mit einer Laterne auf seinem Kopf. Oder manche haben große Augen, um in der Dunkelheit besser sehen zu können. Oft können sie sogar besser sehen als wir Menschen. Dann gibt es noch die Raubfische. Maul und Zähne sind riesig. Oder aber die Farben. Leuchtend, schillernd und fast wie Blumen. Die Seeanemone etwa, sie ist so ein Blumentier, aber, Vorsicht, sie hat giftige kleine Stacheln, mit denen sie Fische, Schnecken und Krebse betäuben kann. Sie ist übrigens ja das bevorzugte Versteck für das Seepferdchen. Und noch ein Phänomen, der Schwamm. Du kennst ihn sicher aus eurem Badezimmer. Die unregelmäßigen gelblichen, das sind die Naturschwämme. Sie sind Gerippe von abgestorbenen Schwämmen, die einmal im Meer gelebt haben. Und kein Schwamm sieht aus wie der andere. Zum Teil sind sie riesig. Der Riesenvasenschwamm ist 2 Meter hoch und so breit, dass sich ein Mensch darin verstecken kann. Die Schwämme sind übrigens fest auf dem Meeresboden verankert, schwimmen also nicht herum. Wozu sind sie eigentlich gut, die Schwämme? Wenn du deinen Naturschwamm ansiehst, dann entdeckst du viele kleine Löcher. Damit können die Schwämme das Wasser filtern und halten es somit sauber. Und manchmal könntest du auch mal einen Krebs oder einen kleinen Seestern finden, der sich darin versteckt. Und wunderschön sind die Korallen, sind übrigens auch Blumentiere. Sie bestehen aus Millionen von Polypen, die mit der Zeit ein Kalkgerüst aufbauen, das sich dann später als Korallenbank festgesetzt hat. Die Formen sind ganz vielfältig. Sie sehen aus wie Büsche oder wie Federn, wie Äste oder wie Geweihe. Wenn du schon mal am Meer warst, dann hast du sicher Muscheln am Strand gefunden. Manche sind vielleicht am Stein festgeklebt gewesen. Das gibt's. Andere graben sich in den Sand ein. Und dann gibt es noch Muscheln, die sich mit kräftigen Stößen fortbewegen. Sie klappen dazu einfach ihre beiden Schalen auf und zu. Dadurch erzeugen sie einen Wasserstrahl, der sie rückwärts schleudert. Zu den größten lebenden Weichtieren gehört die Riesenmuschel. Sie wird über 200 Kilo schwer und 1 Meter groß. Man nennt sie auch Mördermuschel. Wenn ein Taucher zwischen ihre Schalen gerät, kann er eingeklemmt werden. Die Mördermuschel muss ihre Nahrung holen, indem sie ihre Schalen öffnet und schließt. Also Vorsicht beim Tauchen. Da sind die Krustentiere schon harmloser. Sie bestehen aus Muskeln, Haut und einem Panzer. Richtig, das sind die Schnecken. Viele Meeresschnecken haben schöne Häuser. Die Kegelschnecke ist zum Beispiel schön, aber trickreich. Sie benutzt eine Harpune, an deren Ende sich ein Giftzahn befindet. Das Gift lähmt die Beute und dann, sogar manchmal für Menschen gefährlich, das Gift. Was meinst du wohl, welche Tiere die ältesten auf der Welt sind? Die Meeresschnecken sind das. Sie lebten schon lange vor den Dinosauriern. Auch sie sind hübsch farbig, so schön, dass sie von Sammlern gekauft werden, für viel Geld übrigens. Das passiert bei den Quallen nicht. Sie bestehen fast zur Gänze aus Wasser und sehen ein bisschen aus wie Schirme. Die langen Fäden nennt man Tentakel. Die braucht die Qualle, um ihre Beute zu fangen und zuerst zu betäuben. Ganz schön gemein ist die Feuerqualle. Wenn sie dich beim Baden berührt oder wenn du sie im Meer angreifst, dann musst du sofort zum Arzt gehen. Der gibt dir dann ein Gegengift. Besonders in Australien leben viele giftige Quallen. Aber trotzdem, die Natur hat es gut eingerichtet, denn mit den Tentakeln beschafft sich die Qualle immerhin ihre Nahrung. Und das tut auch der Tintenfisch, aber der macht es anders. Der Tintenfisch hat lange Arme mit Saugnäpfen daran. Damit hält er die Beute fest. Er kann aber auch mit Hilfe der langen Arme schwimmen. Kommt jedoch ein Feind, so versprüht er seine Tinte. Im Schutz dieser dunklen Wolke kann er sich dann schnell in Sicherheit bringen. Er wird auch Kopffüßler genannt, der Tintenfisch. Schau ihn dir doch mal genau an, na? Dann kannst du dir denken, warum. Oktopusse werden auch manche genannt. Das sind die achtarmigen Tintenfische. Dann gibt's noch die zehnarmigen, zum Beispiel Kalmare. Ui, sie werden ganz schön lang, bis zu mehreren Metern. Und alle Tintenfische sind Räuber. Sie fressen Krebse, Muscheln und anderes Meeresgetier. Außerdem sind sie besonders schnelle Schwimmer. Sie stoßen einen Wasserstrahl aus ihrer kopfähnlichen Höhle und pfeilschnell sind sie weg. Mit Wasserstrahlantrieb. Wenn du Glück hast, findest du sogar am Strand Versteinerungen von diesen Kopffüßlern, also längliche Stückchen, gelblich-weiß bis orange, und sie heißen Donnerkeile. Wenn du auch diesen Namen noch nie gehört hast, den kennst du bestimmt. Seestern oder Seeigel. Die sind aus der Familie der Stachelhäuter. Genauso wie Seelilien, Seewalzen, Seegurken, Schlangensterne oder Haarsterne. Und das sind schon komische Tiere, die Stachelhäuter. Ihr Mund liegt unten und ihr Po oben. Sie sehen aus wie eine Wurst. Wie ihr Name schon sagt, haben sie Stacheln oder kleine Höcker auf ihrer Haut. Manchmal sind sie weich. Und manchmal ganz hart. Und das tut dann ganz schön weh, wenn man darauf tritt. Wenn es dann passiert, dass ein Seestern mal einen Arm verliert, dann bildet sich von diesem wieder ein neuer Seestern. Die fehlenden Arme wachsen ganz einfach nach. Wie kommen die Stachelhäuter denn im Wasser voran? Sie haben Saugnäpfe, mit denen sie sich fortbewegen. Oder sie wedeln ganz einfach mit ihren Stacheln. Und wie fressen die Stachelhäuter? Sie haben kleine Zangenarme, mit denen sie ihre Beute fangen. In ihrem Mund haben sie auch ganz kleine Zähne. Toll hat das die Natur eingerichtet, nicht wahr? Ein wundersames Meerestier ist auch der Krebs. Er atmet durch Kiemen, wie der Fisch, und hat aber zwei Paar Fühler. Ein Paar ist oft sehr lang, und das ist beim Hummer der Fall.